Liebe Zuhörer, wir möchten euch eine Offenbarung an einem Menschen erzählen, um zu zeigen, wie man auf Erden wandeln soll, um einst das Himmelreich zu ererben. Robert Hardy lebte in der Stadt Berthen. Er war 50 Jahre alt. In seiner Jugend hatte er Jesus Christus als seinen Heiland angenommen und war damals auch ein eifriger Christ. Er heiratete auch ein treugläubiges Mädchen. Sie besaßen keinen großen Reichtum, aber sie waren glücklich, denn sie liebten Gott und sich gegenseitig. Es vergingen Tage, Monate, Jahre. Die Familie Robert Hardy hatte bereits 5 Kinder. Die älteste, Alicia, war 25 Jahre alt. Seit ihrer Geburt ein Krüppel und konnte nur noch auf Krücken gehen. Sie war sanft und gehorsam. Auch liebte sie Jesus Christus von Herzen. Der älteste Sohn, Georg, war 22 Jahre, die zweite Tochter Clara 20, der zweite Sohn Willi 16 und die kleinste Tochter Betty 12 Jahre alt. Im Verlauf der Zeit ist Herr Hardy reich geworden. Er erreichte ein hohes Ansehen in der Gesellschaft und wurde Geschäftsführer der größten Eisenbahnwerkstätte der Welt. Hingerissen von Reichtum und Ehre wurde er immer gleichgültiger zum Werk des Herrn. Er verbrachte die Zeit weltlich mit eitlen Dingen. Infolgedessen verstockte er vollkommen. Er wurde stolz und war ein sich selbst liebender Egoist. 25 Jahre war er Mitglied der Kirche, jedoch war er zum Wort Gottes und so auch zu den Nöten der Gemeinde und der Armen gleichgültig und kalt. Der Familie gab er reichlich Geld, doch die Kinder waren ohne Aufsicht des Vaters und wurden verwöhnt, besonders die Jungen. Sie wurden eigensinnig und launenhaft. Umsonst bemühte sich die Mutter, in ihnen christliche Gefühle zu wecken. Nur die älteste Tochter war ein gehorsames Mädchen und teilte die Sorgen und Ängste der Mutter. Der älteste Sohn führte ein lasterhaftes, lockeres Leben. Clara verliebte sich in einen sehr selbstständigen, jedoch armen jungen Mann. Als der Vater es erfuhr, verbot er es ihr. Doch Clara verlobte sich ohne das Einverständnis des Vaters, sondern verließ sich auf die Zustimmung der Mutter. Für Herr Hardy waren keine Ausgaben zu hoch, wenn er seine launigen Begierden stillen wollte. Er war selten zu Hause, seine Frau grämte sich über ihn. Er aber blieb kalt gegenüber Gott und seiner Familie. Die Mutter und ihre Tochter Alicia konnten nur in ihren Gebeten zu Gott wahren Trost finden. Herr Hardy besuchte regelmäßig die Versammlungen, sowohl am Sonntag als auch an Feiertagen. Er teilte seine Beiträge, doch die Bedürfnisse der Kirche interessierten ihn nicht. Er besuchte weder Gemeindestunden, noch tat er eine Arbeit in Gottes Erntefeld. In seinem Amt war er groß und verlangend. Er zwang die Arbeiter, auch am Sonntag zu arbeiten. In der Stadt kannte man ihn als einen hochmütigen Egoisten. An einem Winterabend kam Herr Hardy schlecht gelaunt aus der Kirche. Er legte die Kleider ab, ließ sich aufs Sofa fallen, welches gegenüber an dem Kamin stand, und beklagte sich bei seiner Frau über die schlechte Predigt des Pastors.
Unser Pastor ist alt geworden. Er bringt immer nur eins und dasselbe. Man soll sich retten, man soll andere retten. Schreckt mit der Hölle, man kann doch keinen Gewaltsamen in den Himmel treiben.
Robert, bedenke, du fürchtest dich nicht vor Gott. Du zwingst die Arbeiter, auch am Sonntag zu arbeiten. Du vergeudest die Zeit mit Freunden oder beim Schachspiel. Robert, du willst nicht einmal den verunglückten Scoville besuchen. Er aber hat einst dein Leben gerettet. Und heute kam Barris. Er bittet dich, in die Werkstatt zu kommen, zu den bei der Sprengung Verunglückten. Einem Arbeiter sind beide Augen ausgebrannt, einem anderen sind beide Füße abgenommen worden.
Hör zu. Das alles sind Sachen der Mediziner. Damit habe ich nichts zu tun. Außerdem bin ich nicht von einer Predigt weggegangen, um eine andere zu hören. Du bist ja schlimmer als der Pastor. Nun, zum Skaul gehe ich morgen. Jetzt lass mich in Ruhe. Ich bin müde von all dem. Außerdem ist es draußen kalt und schon spät.
Und er legte sich ruhig schlafen. Nach einer kurzen Pause wandte sich seine Frau wieder an ihn.
Robert, kannst du dem Verunglückten nicht helfen? Seine Frau ist schwer krank. Sie haben 3 kleine Kinder. Das älteste ist erst 4 Jahre alt. Wir sind doch so reich.
Mary, wenn wir allen helfen wollen, dann werden wir selbst bald arm sein.
Traurig betrachtete die Frau das üppig ausgestattete Zimmer und begab sich dann zu den Kindern. Bald kam Betty aufgeregt ins Zimmer.
»Mama, unser Papa schläft sehr seltsam. Seine Stirn ist mit Schweiß bedeckt und er stöhnt. Vergeblich versuchte ich, ihn zu wecken. Er ist wahrscheinlich krank.«
Mary eilte zu ihrem Mann. Herr Hardy hatte einen seltsamen Traum. Eine unbekannte Kraft hob ihn hoch, trug ihn aus dem Haus und er schwebte über der Erde. Er hörte und sah alles, was in der Welt vorgeht. Jetzt schwebte er über der Stadt, in welcher er lebt. Er sieht alles, er hört auch alles, was gesprochen wird, und kann sogar die Gedanken der Menschen lesen. Da sieht er das Haus des Pastors. Er hört, wie dieser sich bei seiner Frau beklagt.
»Mein Herz ist betrübt, meine Hände sind matt geworden. Ich flehe zu Gott, er möge seinen Heiligen Geist über unsere Gemeinde senden. Aber unsere Gemeindeglieder bleiben kalt. Wie viel Gutes könnte so ein begabtes und reiches Gemeindeglied wie zum Beispiel Herr Hardy tun?«
Herr Hardy konnte nicht verstehen, was seine Frau dazu sagte, denn er wurde weitergetragen. Da sieht er den Lehrer der Sonntagsschule und kann seine Gedanken lesen.
»Schlecht steht es bei uns. Ich habe Herrn Hardy gebeten, er sollte sich doch um den Jungen kümmern. Er aber sagte grob ab. Und jetzt ist er in einen kleinen Diebstahl verwickelt. Ach, wie ärgert sich die arme Mutter. Die Jungen wissen nicht, was sie tun sollen. Sie sind ohne Aufsicht. Ich verstehe es einfach nicht, wie Herr Hardy als ein Christ so gefühllos sein kann. Hat er denn keine Gottesfurcht?«
Dann wurde Herr Hardy zu Scoville ins Haus getragen, wo er Folgendes sah. Seine Frau liegt bewusstlos auf einem alten Sofa, neben ihr die weinenden Kinder. Scoville selbst hat große Schmerzen. Der Arzt operiert ihn. Herr Hardy hört das fürchterliche Stöhnen des Verunglückten. Es sind auch einige Arbeiter da, die Herr Hardy verurteilen, dass er nicht einmal den Mann besuche, der ihm einst das Leben gerettet hat. Er wurde unbarmherziger Grobian genannt. Danach wird er weitergetragen. Er sieht eine Gruppe junger Menschen. Sie rauchen, spielen Karten, ihre Rede ist unzüchtig. Unter ihnen ist Georg. Er mischt die Karten, er schenkt den Wein ein. Der arme Vater traut seinen Augen nicht. Habe ich mich verguckt? Ach so, hier hat der Junge all das Geld gelassen. In so einem fürchterlichen Abgrund ist mein Sohn geraten. Er wird weitergetragen und kommt bis an sein Haus. Dort sieht er seine Frau einsam am Kamin sitzen. Was hat sie nur für schwere Gedanken? Sie stechen ihm wie ein Messer ins Herz.
»Mein Mann ist gefühllos geworden. Er ist grob, selbstsüchtig und hat den lieben Gott vergessen. Wie widerlich ist doch so ein Leben. Wozu all dieser Luxus? Wie glücklich waren wir, als wir arm waren. Wie viel Aufmerksamkeit schenkte er mir und den Kindern. Jeden Abend las er Gottes Wort und betete. Wie hat er sich verändert? Mein Gott, so kann es nicht weitergehen. Robert, komm doch zu mir. Ich bin so einsam. Ich bin so verlassen.«
Sie ließ sich aufs Sofa fallen, weinte und betete. Herr Hardy streckte seine Hand aus, um sie zu beruhigen, doch vergeblich. Die ihm unbekannte Kraft zog ihn weiter fort, immer höher und höher. Er schwebte schon zwischen Sternen und Planeten. Er glaubte schon, ein ganzes Jahrhundert zu fliegen. Da stand er plötzlich vor dem Antlitz des Allmächtigen, auf dessen Stirn das Wort »Heute« strahlte. Als Herr Hardy diese Worte las, wurde ihm klar, dass er vor dem Ewigen stand. Er hörte eine Stimme wie tausend Gewitter. Vor Schrecken wurde er bleich.
Mensch, du verschmähtest mich. 25 Jahre lang hast meine Offenbarungen missachtet. Du hast vergessen, dass du für die Ewigkeit leben solltest. Du hast nur für dich gelebt. Du fürchtest ein nichtiges Leben. Sorglos schautest du auf die Sorgen der Welt. Die Gaben, die Talente, die dir von oben gegeben sind, hast du nur für dich gebraucht. So wisse, die Zeit deiner Bewährung ist kurz. Der, der das Weltenall besitzt, hat dir 7 Tage gegeben. In diesen Tagen solltest du christlich wandeln und deine Seele vom Verderben retten. Sieh zu, dass du diese kostbare Zeit für dein Seelenheil nutzt. Mit dir spricht der Ewige.
Herr Hardy fiel auf sein Angesicht und flehend bat er um Verlängerung seines Lebens auf Erden.
7 Tage. Nur 7 Tage, um die lange Vergangenheit auszubessern. Diese kurze Frist ist wie ein Augenblick. O du höchste Macht, erbarme dich meiner. Gib mir 7 Jahre oder wenigstens 7 Wochen. Ich werde für dich leben. Ich werde so heilig leben, wie kein Sterblicher bisher gelebt hat.
Er jammerte und flehte um Verlängerung der Frist, aber die Frist blieb. Nur 7 Tage. Hier erwachte Herr Hardy und erblickte seine Frau, die versucht hatte, ihn zu wecken. Zitternd und verlegen setzte sich Herr Hardy auf. Mit einer nie dagewesenen Zärtlichkeit zog er seine Frau an sich und mit lauter Stimme teilte er ihr und den Kindern die soeben empfangene Offenbarung mit. Das Herz der Frau schnürte sich vor Angst zusammen, als er sagte:
Mary, dies war kein einfacher Traum. Ich bin mit der Überzeugung erwacht, dass ich nur 7 Tage leben werde. Meine lieben Kinder, ich war für euch kein Vater, wie ich es hätte sein sollen. Ich habe ein selbstsüchtiges Leben geführt. Aber der Höchste verschonte mich. Ich hörte die Stimme Gottes. Ich weiß, dass ich nur noch 7 Tage leben werde.
Seine Stimme wurde vom Schluchzen unterbrochen. Seine Kinder sahen ihn verwirrt an. Seine Frau rief:
Ach, Robert, es war doch nur ein Traum.
Nein, Mary, es war mehr als ein Traum. Ich fühlte es, dass ich in genau einer Woche aus dieser Welt gerufen werde.
Herr Hardy nahm die Bibel und las das Gebet Jesu Christi vor der Himmelfahrt. Johannes Kapitel 17. Die Familie hörte andächtig zu. Dann kniete er nieder und betete so, wie er noch nie zuvor gebetet hatte. Er bat um Kraft und Verständnis, um die ihm geschenkte Woche dem Herrn wohlgefällig und der Welt zum Segen zu verleben. Als er sich vom Gebet erhob, sah man einen Glanz in seinem Gesicht, der bezeugte, dass er soeben in enger Gemeinschaft mit Gott gewesen war. Erster Tag. Als Robert Hardy am nächsten Tag früh morgen erwachte, erinnerte er sich an die Erscheinung und erschrak bei dem Gedanken, dass er jetzt entscheiden soll, was in erster Linie zu tun sei. Eine schwere Aufgabe, wenn man weiß, dass nur noch 7 Tage geblieben sind. Früher aß er sein Frühstück und eilte davon, jetzt aber wandte er sich zuerst an Gott. Der zeigte ihm, was er tun soll. Als sich die Familie zu Tisch gesetzt hatte, betete Herr Hardy. Während die Familie aß, veranstaltete er einen Familienrat. Seine Frau schaute ihn aufgeregt an. Es war für sie erquickend, dass er sie wieder mit der früheren Zärtlichkeit und Liebe erfreute. Die Kinder bemerkten auch die plötzliche Veränderung des Vaters. Er war bleich, doch ruhig und nachdenklich wie nie zuvor. Gewaltsam unterdrückte er seine Nervosität. Denn jetzt lebte er im Lichte der Ewigkeit. Sein Herz und sein Verstand befassten sich nur mit der Frage über die ihm noch übrig gebliebene Zeit. In seinen Gedanken betete er: O Gott, lehre du mich, diese 7 Tage richtig zu verleben.
Robert, was wirst du heute tun?
Ich denke gerade darüber nach, meine Liebste. Wir wollen uns im Gebet zu Gott wenden und ihn um Rat bitten.
Er nahm die Bibel und las das 6. Kapitel des Epheserbriefes. Dann erhoben sich alle zum Gebet und Robert Hardy bat um den Segen für den ganzen Tag. Nach dem Gebet setzte er sich zu seiner Frau, weil es zum Dienst noch zu früh war. Plötzlich sagte Betty:
Papa, was wirst du jetzt mit Clara und James machen? Du weißt doch, dass sie schon verlobt sind.
Ängstlich schaute Clara auf ihren Vater. Sie fürchtete seinen Zorn. Der Vater jedoch war heute ganz anders. Sanft schaute er auf seine Tochter und sagte:
Ja, mein liebes Kind, über diese Frage muss ernstlich nachgedacht werden. Ich liebe dich und ich wünsche dir Glück. Wir wollen Gott um Weisheit bitten. Mit James werde ich sprechen und der Herr wird alles wohl machen. Aber jetzt ist es auch Zeit, für mich auf die Arbeit zu gehen. Und die Kinder müssen zur Schule. Heute Abend sind wir alle beisammen. Alisa, bleib bei der Mutter, tröste sie. Du bist ein gutes Kind. Ich habe mich schwer an dir versündigt.
Seine Stimme versagte. Er erinnerte sich, wie er seine Tochter Alicia wegen ihrer Frömmigkeit verachtet hatte. Er hatte es nicht bemerkt, dass sie ein verständiges, gutes und geduldiges Mädchen ist. Er wollte ihr irgendwas Schmeichelndes sagen, als sich seine Frau unter Tränen zu ihm wandte.
Robert, wie kannst du den allen so eine große Bedeutung geben? Glaube mir, es war doch nur ein Traum.
Mary, ich wünschte, Gott hätte mir 7 Jahre gegeben, um mein gleichgültiges Verhalten dir gegenüber gut zu machen. Dennoch weiß ich, dass Gott mir nur 7 Tage gegeben hat. Ich gehe jetzt gleich zu Scoville. Zum Mittag komme ich nicht nach Hause. Und am Abend sind wir alle beisammen.
Herr Hardy verabschiedete sich und ging mit Tränen in den Augen fort.
Ach, ich habe so viel versäumt. Ich habe meinen Nächsten vor mir gestoßen, wo ich hätte Glück bringen können.
So in Gedanken kam er zu Scoville. Er schämte sich, dass er nicht schon gestern zu ihm gegangen war, um ihm zu helfen. Doch jetzt war es zu spät. Scoville war tot. Herr Hardy ging in das Zimmer, wo der Verstorbene lag. Er zog die Decke von seinem Gesicht und war tief bewegt von dessen Gesichtsausdruck. Die vom Tode erstarrten Gesichtszüge sprachen von Verzweiflung und großen Qualen. Herr Hardy bedeckte das Gesicht des Verstorbenen, kniete nieder und betete. Ihn plagte sein Gewissen, weil er vom unzulässigen Zustand der Werkstatt wusste, aber nichts unternommen hatte, um den Unfall zu vermeiden. Er, der sich Christ nannte, war der Mörder des Menschen, der ihm einst das Leben gerettet hatte. Im Flur begegnete Herr Hardy dem Pastor, der mit der Frau des Verstorbenen sprach. Der Pastor und auch Herr Hardy wunderten sich über diese Begegnung. Als der Pastor mit dem Gespräch zu Ende war, wandte er sich an Herr Hardy.
Herr Pastor, ich habe zu wenig Zeit, um Ihnen alles zu sagen, was mir widerfahren ist. Aber eins sollen Sie wissen. In der vergangenen Nacht bin ich dem Herrn begegnet und durfte erkennen, dass ich bis jetzt selbstsüchtig gelebt habe. Ich bedarf Ihre Fürbitte. Außerdem will ich Ihnen im Verlauf dieser Woche, so viel in meinen Kräften steht, behilflich sein. Vergeben Sie mir bitte, dass ich Ihren letzten Wunsch nicht erfüllt habe.
Gott segne dich, Bruder. Auch ich möchte dir dienen.
Nach diesem Bekenntnis wurde es Herrn Hardy leichter. Jetzt eilte er zum Dienst. Er ließ sich der Liste der vom Unfall Betroffenen geben, um zu erfahren, wer seiner Hilfe bedarf. Dann ging er zu den Arbeitern. Er erlaubte ihnen, die Maschinen zur Reparatur anzuhalten. Anschließend dürften sie zur Beerdigung des verunglückten Scoville gehen. Er veranlasste, dass dieser Tag trotzdem bezahlt würde. Da er merkte, dass die Arbeiter Geld für die Verunglückten spendeten, gab auch er eine große Summe. Die Arbeiter waren bestürzt vor Verwunderung. Als er ins Arbeitszimmer kam, schaute er verächtlich auf die ihm gebrachten Briefe. Jetzt interessierten ihn keine Briefe. So viele Menschen brauchten seine Hilfe. Da war Georg, der sich leidenschaftlich den Zeiten hingegeben hat. Man musste für die ganze Familie sorgen. Für die Kirche, für die Sonntagsschule, die Kinder von den Irrwegen der Welt bewahren soll. Er muss die Familie von Scoville unterstützen. Auch den anderen vom Unfall Betroffenen muss geholfen werden. Die anderen Werkstätte müssen in Ordnung gebracht werden und die Arbeiter müssen besser versorgt werden. So nachdenkend erblickte er das Gesicht und hörte die Stimme der Ewigkeit. Du wirst nur noch 7 Tage leben. Herr Hardy rief den Sonntagsschullehrer an. Man sagte ihm aber, dass dieser verreist sei und erst am Samstag zurückkomme. Da war Herr Hardy sehr betrübt, denn er fürchtete, dass es unmöglich sei, in einer Woche bei allen, die er beleidigt hatte, Vergebung zu erlangen. Er schrieb dann einen Brief an den Leiter der Sonntagsschule, in dem er sein ganzes Tun bereute und bedauerte, dass er nichts mehr ändern kann. Dann schrieb er an die Behörde der Eisenbahn über die wichtigsten Probleme zur Instandsetzung der Werkstätten, sowie über die Hilfe für die Verunglückten und für die weitere Fürsorge. Um 3 Uhr besuchte er die vom Unfall Betroffenen. Zuerst besuchte er den Arbeiter Olaf, dem beide Augen verbrannt waren. Als man Olaf sagte, wer gekommen sei, sagte er:
Was, der Verwalter? Der da schuld ist, dass ich jetzt blind bin. Er ist ein schlechter Mensch. Ich will nichts mit ihm zu tun haben.
Und der Blinde wandte sich ab. Herr Hardy trat nahe an ihn heran und bat flehend:
Ja, ich habe nur das verdient, was du gesagt hast. Aber ich bitte dich, vergib es mir, Olaf.
Ja, ich vergebe dir. Gott will, dass wir allen vergeben sollen.
Herr Hardy drückte dankend die ihm angebotene Hand und seine Lippen bewegten sich im Dankgebet. Dieser Herr Hardy, der gestern noch selbstsüchtig, egoistisch und stolz war, stand jetzt demütig am Bett eines armen Arbeiters. Denn er hatte die Ewigkeit gesehen und den Wert des Lebens erkannt. Nachdem er noch kurz mit der Familie von Olaf gesprochen hatte, besuchte er die anderen Familien. Es wurde schon dunkel, als Herr Hardy ermüdet von den Sorgen des Tages nach Hause eilte. Beim Abendessen erzählte er, was sich im Laufe des Tages ereignet hatte. Alle waren tief betrübt über den Tod Scovilles und besprachen, wie sie der Familie weiterhelfen wollten. Als es schon ganz dunkel war, fragte Herr Hardy:
Und wo ist Georg?
Er ist zu einer Feier eingeladen worden.
Der Vater war betrübt über die Gleichgültigkeit des Sohnes. Zur selben Zeit fragte ihn sein Gewissen: Was hast du getan, um den Sohn für dich zu gewinnen? Nach dem Abendessen fragte er:
Mary, was wollen wir jetzt tun? Wenn du möchtest, lese ich dir was vor.
Nein, wir unterhalten uns lieber. Ich kann es einfach nicht begreifen, was da geschehen ist. Mir scheint, dass du dir etwas einbildest. Du hast ohne jeglichen Grund den Mut sinken lassen. Ich habe heute den ganzen Tag gebetet. Du kannst ein neues Leben mit dem Herrn beginnen. Du kannst auch den Armen helfen. Aber mache dich von dem Gedanken frei, dass du in einer Woche nicht mehr bei uns sein wirst.
Mary, ich bin sicher, dass es eine Offenbarung war. Gott hat mit mir gesprochen. Es ist lauter Gnade, dass er mir noch 7 Tage gegeben hat. Denn ich war so grausam und böse zu den Gaben, die mir der Herr so reichlich geschenkt hat.
So unterhielten sie sich bis zum späten Abend. Plötzlich hörten sie Getrampel und lautes Reden. Herr Hardy öffnete die Tür und sah ein erschütterndes Bild. 2 junge Leute, die er im Traum gesehen hatte, stützten Georg, der so betrunken war, dass er sich kaum auf den Beinen halten konnte. Als der Vater seinen betrübten Sohn sah, stieß er die Freunde hinaus und schloss die Tür ab. Die unglückliche Mutter schrie vor Schrecken auf. Dann brachten sie ihren Sohn ins Haus. So war das Ende des ersten Tages für Herr Hardy. Der 2. Tag. Herr Hardy schlief in dieser Nacht sehr wenig und sehr unruhig. Als er erwachte, um den 2. Tag zu beginnen, waren seine ersten Gedanken bei Georg. Es schien ihm alles wie ein hässlicher Traum. Er beugte seine Knie und flehte zu Gott um Barmherzigkeit und Hilfe. Nach dem Gebet mit der Familie und dem Frühstück ging er zu James, um mit ihm über Clara zu sprechen. Der junge Mann wunderte sich sehr über den unerwarteten Besuch von Herrn Hardy. Doch als er erfuhr, um was es sich handelt, gestand er trotz seiner Verwirrung, dass er Clara aufrichtig liebe. Als Herr Hardy das offene, kluge Gesicht des Jünglings sah, verglich er ihn unwillkürlich mit seinem Sohn. Ein Schamgefühl überflutete sein Herz, denn er hatte James immer nur wegen seiner Armut verachtet. Herr Hardy versprach, mit seinen Eltern zu sprechen und erlaubte auch die Zusammenkunft mit seiner Tochter. Der junge Mann war ganz verblüfft über diese unerwartete Veränderung des reichen Mannes. Er drückte ihm herzlich die Hand und ging dann zum Dienst. Auch Herr Hardy eilte zu seinen Werkstätten. Er schrieb eine Anordnung über die Arbeitsbefreiung aller Arbeiter, die zum Begräbnis des verstorbenen Scovill gehen wollten, und mittags ging er nach Hause. Zu Hause rief er seinen Sohn Georg in sein Zimmer. Ganz ruhig, aber mit den tiefsten Gefühlen, sagte er:
Georg, ich habe dich nicht gerufen, um dir Vorwürfe zu machen. Du kannst meine Gefühle nicht verstehen. Dennoch möchte ich wissen, was du beabsichtigst, in unseren schweren Umständen zu tun. Ich weiß wohl, dass du meinen Traum für Fantasie hältst. Ich aber bin davon überzeugt, dass ich Sonntag um Mitternacht von euch gehen muss. Dann wirst du das Oberhaupt sein der Familie. Deine Mutter und deine Schwestern werden dich um Rat bitten. Mein Sohn, überlege es dir. Gib mir ein Versprechen, nie wieder ein Glas Schnaps noch Karten anzurühren. Denk an deine Mutter, Georg. Sie würde dich lieber als Gläubigen im Sarg sehen, als so, wie sie dich gestern sehen musste. Versprich es mir vor dem Angesicht des Allerhöchsten. Gedenke seiner Güte, vergiss nie, wie reichlich er dich beschenkt hat. Du könntest deiner Mutter das Leben so herrlich machen, wenn dir der liebe Gott das Leben verlängern sollte. Ich würde alles geben, um an deiner Stelle zu sein, um alles von neuem beginnen zu können. Aber leider ist mir nur die heilige Buße geblieben. Mein Sohn, versprich es mir. Vergiss nie deinen Gott, Georg. Tu Buße und nimm Christus in dein Herz auf. Er allein befreit dich von der Macht der Sünde.
Die Unruhe ergriff ihn immer mehr und er ging hinaus. Georg aber stand beschämt und bedrückt mit gesenktem Haupt da. Als Herr Hardy sich von seiner Aufregung etwas erholt hatte, sagte er, dass er seinen einzigen Bruder, der in der Nachbarstadt wohnt, einige amtliche Schriften zuschicken müsse. Seine Frau riet ihm, Willi zu schicken. Clara und Betty äußerten den Wunsch, mitzufahren, und es wurde ihnen auch erlaubt, doch mit der Bedingung, dass sie mit dem Abendzug zurückkehren würden. Herr Hardy aber ging mit seiner Frau zu Scovels Begräbnis. Die Anwesenden schauten verwundert auf Herrn Hardy und seine Frau. Als man auf Anweisung des Pastors den Sarg hinaustragen wollte, hörte man einen verzweifelten Schrei. Es war die Frau von Scoville, die den Sarg umschlungen hatte und schluchzte. Als erste tröstete Frau Hardy die Betroffene. Sie drückte die Verweinte an sich, fand auch bald tröstende Worte und beruhigte sie. Was bewegte diese gebildete Frau eines reichen Mannes dazu, eine leidende, arme Schwester zu trösten? Es waren ihre eigenen Kummer und Sorgen. In dieser Zeit betete Herr Hardy. Er gab auch reichlich Geld zur Beerdigung und zur Versorgung der Familie. Aber was war all das im Vergleich zum Verlust des Lebens? Herr Hardy ging mit seiner Frau nach Hause. Plötzlich wurde er von seinem Gehilfen angerufen, der ihm ein großes Unglück meldete.
»Robert, was ist los? Du bist ja so bleich. Und wo willst du hin?«
»Mit dem Schnellzug um 6 Uhr ist ein Unglück geschehen und Barris ruft mich.«
»Was hat Barris gesagt? Robert, gerade mit diesem Zug kommen unsere Kinder.«
»Der Zug ist entgleist. Es gibt auch Opfer, aber wir wollen das Beste hoffen.«
»Ach Gott, erbarme dich unserer Kinder.«
Als Herr Hardy zum Bahnhof kam, sah er dort viele Menschen und erfuhr Folgendes. Der Zug ist von einer der 50 Ellen hohen Brücken gestürzt und ein Teil des Zuges ist durchs Eis gebrochen. Zum großen Schrecken sind die Schlafwagen in Brand geraten. Die Leute, die auf dem Eis standen, warfen mit den Händen Schnee auf die brennenden Waggons, im törichten Versuch, das Feuer zu löschen. Der unglückliche Vater suchte seine Kinder. Er irrte zwischen den Trümmern umher, hörte das Jammern und Stöhnen der Betroffenen. Doch plötzlich vernahm er die helle Stimme seiner Tochter Betty und bald darauf drückte er sie an die Brust.
»Betty, mein liebes Kind, wo sind Willi und Clara?«
»Sie sind auch hier. Willi und ich haben nur leichte Verletzungen. Aber Clara, sie ist bewusstlos.«
Betty führte ihren Vater ans Ufer. Hier lagen Tote und Sterbende. Man hörte Stöhnen, Jammern und Schluchzen. Clara lag bleich mit geschlossenen Augen da. Willi neigte sich über sie. Als er den Vater sah, weinte er laut.
»Ach, Papa, Papa, sie ist tot!«
»Nein, Willi, sie lebt noch.«
Er nahm sie auf die Arme und trug sie ans Ufer, wo sie dann von den mitleidenden Frauen gepflegt wurde. Er selbst aber ging, um den anderen zu helfen. Viel Tränen und Elend gab es in dieser Nacht in Berthen. Dieses war eine der schlimmsten Entgleisungen in Amerika. Um Mitternacht brachte Herr Hardy seine Familie nach Hause. In den Krankenhäusern gab es keinen Platz mehr. Ermattet durch die viele Aufregung konnte er nicht einschlafen. So endete der zweite Tag für Herr Hardy. Der dritte Tag. Herr Hardy schlief nur wenig in dieser Nacht. Die Geschehnisse des Tages ließen ihm keine Ruhe. Er erwachte am Morgen seines dritten Tages. Er betete und ging dann zu Clara. Das Mädchen lag noch immer bewusstlos da. Herr Hardy ließ James und den Arzt rufen.
»Wo ist denn unser Georg?«
»Er ist gestern gleich nach dir weggegangen und bis jetzt nicht zurückgekommen.«
Tief seufzend setzte sich Herr Hardy neben seine Frau.
»Hat diese Katastrophe nicht dein Verständnis des Traumes geändert?«
»Meine gute und teure Frau, ich zweifle keinen Augenblick daran, dass ich keinen einfachen Traum hatte, sondern eine Vision. Ich weiß und spüre es, dass ich am Sonntag um Mitternacht für immer von euch muss. Heute ist Mittwoch. Oh, wie schnell eilt doch die Zeit. Oh, Mary, Mary, meine gute, geduldige Frau, mein teurer Freund. Ich verliere meinen Verstand, wenn ich daran denke, wie tief ich mich versündigt habe. An Gott, an dir und an allen. Ach, wie wenig Zeit ist mir geblieben, um das Vergangene gut zu machen. Wie spät habe ich erkannt, dass das Leben des Menschen ganz vom Willen Gottes abhängig ist.«
Ihre Unterhaltung wurde durch das Erscheinen des Arztes unterbrochen. Er untersuchte das Mädchen gründlich und sagte, dass die Eltern sich auf einen großen Kummer vorbereiten sollten. Das Mädchen habe einen Schock erlitten und in solchen Fällen verliere man die Fähigkeit zu sprechen, zu hören und zu sehen. Er könne es nicht mit Sicherheit behaupten, dass dies mit Clara passiert sei. Er hält es aber für gut, die Familie darauf hinzuweisen. Dann schaute er noch nach den anderen Kindern. Nachdem er die entsprechenden Rezepte ausgestellt hatte, versprach er wiederzukommen und ging dann. Mit dem Arzt war auch James gekommen.
»Stumm, taub, blind. James, kannst du Clara unter solchen Umständen noch lieben?«
»Ja, Herr Hardy, mehr denn je, denn sie bedarf jetzt meine Liebe.«
»James, du bist ein guter Mensch. Ich habe mich dir gegenüber schwer verfehlt. Lass uns in allen auf die Güte des Herrn hoffen.«
James konnte sich die Worte dieses hochmütigen und stolzen Mannes nicht erklären. Herr Hardy aber machte sich fertig und ging zur Arbeit. Dort gab er den Arbeitern, deren Familien von der Katastrophe betroffen waren, frei und ging nach Hause. Georg war noch immer nicht gekommen. Herr Hardy setzte sich zu Clara ans Bett und sann über die Zeit nach, die ihm noch geblieben war. Ach, wie wenig Zeit er noch hatte. Da er sich daran erinnerte, dass Mittwochs Versammlung ist, schrieb er einen Brief an die Kirche. In seinem Schreiben warnte er vor einem selbstsüchtigen Leben, wie er es bisher geführt hatte. Er schrieb den jungen Menschen zur Lehre, dass sie einen heiligen Wandel fern von Sünde führen sollten. Alles, was ihm auf dem Herzen lag, schrieb er und bat um Entschuldigung, dass er wegen der Kinder nicht zur Kirche kommen konnte. Alle, die er irgendwie beleidigt hatte, bat er um Vergebung und man möge für ihn beten. Als er mit dem Brief fertig war, bat er James, dem Pastor, den Brief zu bringen. Zum ersten Mal in seinem Leben ging James zu einem Gottesdienst. Als die Versammlung zu Ende war, überreichte er dem Pastor den Brief, und dieser las ihn laut vor. Beim Lesen standen dem Pastor Tränen in den Augen, und viele weinten. Dann wurde auf Wunsch des Herrn Hardy gebetet. Nach dem Gebet baten viele um Vergebung ihrer Sünden und Reinigung. Der junge James war ganz erschüttert von alledem, was er gehört und gesehen hatte. Er ging zum Pastor und bekannte seine Schuld. Beim Beten berührte der Heilige Geist sein Herz und dadurch wurde er ein neuer Mensch. Später wurde er ein berühmter Prediger. So kam es, dass Herr Hardy in dieser behutsamen Woche Amerika einen bemerkenswerten Gottesdiener schenkte. In dieser Zeit ging Herr Hardy zur Apotheke, um Arzneien für Clara zu holen. Auf dem Heimweg wurde er überfallen. Eine junge, betrunkene Stimme schrie ihn an.
»Hände hoch und den Geldbeutel her! Du musst viel Geld haben, dein Geld oder dein Leben!«
Noch ehe Herr Hardy begriffen hatte, kam auch schon ein Polizist hervor und die betrunkenen Jugendlichen liefen auseinander. Der Polizist holte sie jedoch bald ein und brachte einen zu Herr Hardy.
»Georg, du?«
»Papa, glaube es mir. Ich hatte keine schlechten Absichten. Wir wollten nur die Vorübergehenden einschüchtern. Wir haben dich nicht erkannt. Es war nur Spaß, nur Dummheit.«
Herr Hardy bat den Polizisten, seinen Sohn freizulassen, doch dieser wollte nichts davon hören. Der unglückliche Vater bat darum, für ihn eine Ausnahme zu machen, weil drei seiner Kinder von der Katastrophe betroffen seien und dieses würden sie völlig niederschlagen. Lange musste Herr Hardy bitten, bis der Polizist Georg freiließ, der beschämt und erschüttert war. Als er seines Vaters Blick begegnete, brach ihm das Herz. So wie jetzt hatte er seinen Vater noch nie gesehen. Tiefe Falten lagen auf seinem Gesicht. Mit betrübten Herzen begriff er seinen Schmerz. Zu Hause bat er um Vergebung für alles, womit er ihn betrübt hatte. Als er von dem Unglück erfuhr, bot er sich an, die ganze Nacht bei Clara zu bleiben. So endete der dritte Tag für Herr Hardy. Der vierte Tag. Als am Morgen die Mutter ihren Sohn am Bett der Kranken ablösen wollte, sah sie ihn kniend beten. Leise schloss sie die Tür und ging dann zu ihrem Mann, um ihm diese frohe Nachricht zu bringen. Dann brachten sie gemeinsam dem Herrn ein Dankgebet für ihren Sohn. Mit strahlenden Augen erzählte wenig später James von der gestrigen Abendversammlung, nachdem er von den beiden herzlich begrüßt wurde. Nach dem Frühstück verabschiedete sich Herr Hardy von allen und ging dann zum Dienst. Auf dem Weg begegnete er einem Mitglied des Stadtrates, der ihn bat, auf der öffentlichen Versammlung über die Katastrophe zu sprechen. Herr Hardy versprach zu kommen. Im Dienst erledigte er noch einige Sachen, bevor er dann nach Hause eilte. Beim Gehen dachte er über die Versammlung nach und sprach daheim zu seiner Frau.
Mary, was denkst du über mein Vorhaben, auf der Versammlung zu sprechen? Kannst du mir einen Rat geben? Mir ist jede Minute teuer und ich fühle meine Pflicht nicht nur der Familie gegenüber, sondern auch allen Menschen, mit denen ich so viele Jahre zusammen war. Was habe ich ihnen zum Vorbild schon Gutes getan, um sie zu Gott zu führen? Jetzt sind alle meine Gedanken auf ihn, meinen Schöpfer, gerichtet, vor dem ich bald treten werde. Diese Versammlung ist, als wäre sie von Gott bestimmt, so dass ich dort von ihm zeugen kann. Es wird mir eine Erleichterung sein.
Robert, wenn du deine Pflicht darin siehst, dann walte und Gott möge dich segnen.
Wir wollen beten und Gott wird uns zeigen, was wir weiter zu tun haben. Er segne auch heute unseren Glaubenseifer.
Sie beugten ihre Knie im Zimmer der kranken Clara und Herr Hardy bat in einem kurzen Gebet um Segen und Kraft, damit er vom Seelenheil und vom ewigen Leben mit Christus zeugen könne. Nach dem Gebet segnete ihn seine Frau unter Tränen. Georg kam in das Zimmer. Nach dem Vorfall mit der Polizei war er still und folgsam.
Papa, was möchtest du? Soll ich mit dir gehen oder hier bleiben?
Nein, mein Sohn, du kommst mit mir.
Hierauf gingen sie in die Stadtversammlung. Als man Herr Hardy das Wort erteilte, dachten viele bei sich, was kann uns dieser reiche weltliche Mann wohl sagen? Noch nie hat er etwas Gutes gesagt. Herr Hardy jedoch schritt auf das Podium und begann klar und deutlich mit gesenkter Stimme zu sprechen.
Bürger von Berton, ich bitte darum, mir zu glauben, dass ich ein Verlangen habe, euch alles zu sagen. Heute bin ich nicht mehr derjenige, den ihr 25 Jahre gekannt habt. Dank Gottes großer Barmherzigkeit bin ich nun ein neues Geschöpf. Deshalb möchte ich sagen, was allen zum Segen und zur Rettung der Seele dienen soll. In den letzten Tagen lag die Hand Gottes schwer auf mir und hat mir meine Selbstsucht und mein sinnloses und unnützes Leben gezeigt. Das höchste Gesetz aber dieser Welt lautet: Liebe Gott und deine Nächsten. Deshalb soll man zur Ehre Gottes und zur Rettung des Nächsten leben. Ich werde es euch nicht erklären, warum ich das Leben jetzt so verstehe, aber ich bereue es, dass ich das Gesetz der Liebe nie befolgt habe. Heute hat mich Gott mit einem Wort gesandt. Die letzten beiden Ereignisse haben viele in Schrecken versetzt. Ich selbst habe diese Schrecken miterlebt, als ich unter den Trümmern des entgleisten Zuges meine Kinder suchte. Ich habe aufrichtiges Mitgefühl mit den Tausenden. Wir sind erschüttert durch das Miterleben des Todes, aber der Tod tötet nur den Leib. Doch zu unserer Seele verhalten wir uns kalt und gleichgültig. Bei der Entgleisung sind 75 Menschen ums Leben gekommen. Das ist schrecklich. Noch schrecklicher aber ist, dass tausende Menschen, besonders Jugendliche, durch fürchterliche Laster und Trunksucht nicht nur den Leib, sondern auch die Seele verderben. Warum schauert es keinen davor? Flehend bitte ich euch, überlegt euch meine Worte. Ich sage euch, die ihr mich heute hört, dass ich viele von euch nicht mehr sehen werde. Ich bitte es, mit dem Leben ernst zu nehmen. Lebt für Gott und zum Heil der anderen. Der größte Feind des Menschen ist nicht der Tod, sondern Selbstsucht und Selbstgefälligkeit. Sie verderben den Menschen nicht nur für dieses Leben, sondern auch für die Ewigkeit. An der Entgleisung war der betrunkene Streckenaufseher schuld. Dieser Unglückliche tötete erst sich selbst und dann wurde er noch zum Mörder von 75 Menschen. Er allein aus diesen vielen tausend Opfer wurde zum Werkzeug des Teufels und wir sind daran schuld. Was haben wir für die Rettung des Sünders getan? Wenn wir unserem Herrn ergeben wären, so hätten wir in der Kraft des Heiligen Geistes den Sünder rechtzeitig zur Buße gebracht. Die Habgier nach Geld beherrscht unsere Seelen, und in der Heiligen Schrift steht geschrieben, die Wurzel allen Übels ist der Geiz. Wir erheben uns über die anderen und machen uns überhaupt keine Sorgen über die, die unter uns sind. Von wem spreche ich? In erster Linie von mir selbst. Ich wende mich an euch mit dem herzlichen Bekenntnis. Ich war ein selbstsüchtiger Sünder. Ich interessierte mich nicht einmal für die Sonntagsschule, die die Kinder von den schmutzigen Dingen fernhalten kann. Ich werde nur in der Gesellschaft angenommen, weil ich reich bin. Aber ich war der unglücklichste und ärmste Sünder. Und nur durch die große Barmherzigkeit Gottes wurde ich auf den gefährlichsten Weg aufgehalten. Ich weiß, dass ich Vergebung empfangen habe, durch den Glauben an Jesus Christus, durch sein heiliges Blut, das für uns vergossen wurde. Viele verurteilen meine Rede. Ich aber warne euch und flehe vom ganzen Herzen. Fürchtet euch, in solchen Zustand zu sein, wie ich es bis jetzt war. Jetzt aber bitte ich das Kirchenkomitee, die 10.000 Dollar, die auf der Bank liegen, für die Kinder der Verunglückten abzuheben. Es ist nicht mein Geld. Gott hat es mir gegeben, damit ich wenigstens mit etwas mein fruchtloses Leben auffüllte. Zum Schluss sage ich noch etwas aus dem Worte Gottes. Trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere zufallen. Teure Brüder und Schwestern, das Heil ist nur in Jesus Christus. Wollen wir ihm glauben und in ihm bleiben?
Als er seine Rede beendet hatte, fiel er vor Schwäche fast um, doch der neben ihm stehende Georg hielt ihn. Dann gingen sie zusammen nach Hause. So, ohne besondere Ereignisse, verging der vierte Tag für Herr Hardy. Der fünfte Tag. Nach dem Bekenntnis von Herr Hardy, von dem einige dachten, dass er verrückt geworden sei, sprach die ganze Stadt. Andere kritisierten ihn, viele aber hielten seine Worte für aufrichtig und waren erschüttert und erregt. Alle wunderten sich und konnten es nicht begreifen, wodurch sich dieser Mensch so geändert hatte. Am Freitagmorgen, nach dem Gebet, ging Herr Hardy in die Werkstätte, um alle Kommentare über ihn richtigzustellen. Er war überzeugt, dass er nur noch 2 Tage auf Erden zu leben habe, und er bat Gott, er möge ihm zeigen, was er weiter tun solle. Den noch übrig gebliebenen Teil des Tages verbrachte er im Kreise der Familie, diskutierte mit ihnen und gab Anweisungen für jeden Einzelnen. Clara befand sich noch immer in derselben Starre, weder tot noch lebend, und die Ärzte konnten die Krankheit nicht ergründen. Herr Hardy dachte etwas über seinen Traum nach, als plötzlich Clara die Augen öffnete und fragte,
»Papa, was für ein Tag ist heute?«
»Heute ist Freitag. Es ist Abend, mein teures Kind.«
»Papa, wie viele Tage sind dir noch geblieben?«
»Noch morgen und Sonntag.«
»Papa, ich gehe mit dir zusammen.«
Ihre Augen schlossen sich wieder und ihr Leib war wieder gefühllos. Der Vater ließ den Kopf hängen und seufzte. Die Mutter stürzte zur Tochter und rief sie liebevoll und flehte sie nochmals hören zu dürfen. Ihr Bewusstsein jedoch leuchtete nur für 2 Minuten auf und verschwand dann wieder. Alle schwiegen vor Schreck, nur Betty weinte. Da sagte Herr Hardy plötzlich ganz überzeugt,
»Ich glaube, dass Clara nicht mit mir zugleich sterben wird.«
»Warum denkst du das, Papa?«
»Ich weiß nicht warum, aber ich habe die Überzeugung, dass es nicht so sein wird.«
»Gott, bewahre ihr Leben für uns. Ach, Robert, ich kann dies alles nicht ertragen. Ich möchte gar nicht daran denken, dass du bald nicht mehr unter uns sein wirst. Wir brauchen dich jetzt so nötig. Du bist doch nicht krank, und warum solltest du dann sterben? Wir werden Gott um Erbarmen bitten.«
»Mary, sei zu allem bereit. Ich werde am Sonntag um Mitternacht von euch genommen werden. Ich weiß nicht, womit ich mir diese Woche verdient habe, um mich vorzubereiten. Doch die Gnade Gottes ist unwahrscheinlich groß. Noch eine kurze Zeit und wir begegnen uns alle in der Ewigkeit. Gott gebe, dass wir auch dort beisammen sein möchten.«
Betty ging zum Vater und umarmte ihn, und der Mann musste wegen dieser kindlichen Berührung schluchzen. Der Rest des Abends verlief in Gesprächen über die Zukunft der Familie. Georg hörte mit Tränen in den Augen die Anweisungen des Vaters an. Seit jener Nacht, als die Mutter ihn betend am Bett von Clara fand, geschah mit ihm eine große Veränderung. Der sechste Tag. Schon am frühen Morgen des Samstages fühlten sich alle müde von der verlebten Woche. Herr Hardy konnte sich gar nicht vorstellen, dass seine Woche fast zu Ende war. So wie an anderen Tagen, so stellte er sich auch am Samstag die Frage, was soll ich heute tun? Erst nach dem Gebet fasste er den Entschluss. Herr Hardy ging zum Dienst, und da bekam er den Wunsch, mit allen seinen Untergebenen zu sprechen. Als sich die Arbeiter in der großen Werkhalle versammelt hatten, stellte er sich so hin, dass alle ihn sehen konnten. Robert Hardy war bleich, aber sehr ruhig.
Brüder, da ich heute wohl zum letzten Mal mit euch spreche, bitte ich euch, mich anzuhören. Ich habe hier bereits 25 Jahre gearbeitet. Ich habe mir nie Gedanken über das Leben der 800 Arbeiter dieser Werkshalle gemacht. Mir war es gleichgültig, in was für Verhältnisse ihr lebt. Eure Frauen und Kinder erkrankten und starben in Not und Elend. Ich war selbstsüchtig und ehrgeizig. Jetzt habe ich euch gerufen, um alles zu bekennen, solange es noch nicht zu spät ist für mich. Ich möchte, dass ihr es wissen sollt, dass der Finger Gottes mich berührt und mich auf den gefahrvollen Weg aufgehalten hat. Ich bitte, erinnert euch nicht, wie ich all die Jahre gewesen bin. Aber wenn ihr irgendwann an mich denken solltet, so erinnert euch an Gott, der dem bußfertigen Sünder vergeben hat. Vergebt auch ihr mir meine unchristlichen Handlungen. Ich bereue es, dass ich mich euch gegenüber so unzuverlässig verhalten habe. Meine Stelle wird ein achtungswürdiger Mann einnehmen. Wir sind von Gott geschaffen, der uns so geliebt hat, dass er seinen Sohn für uns gab, um Sünder zu retten. Das vergaß ich in meinem Leben und habe mich nicht zu Gott gewandt, so dass er mir es zeigen musste, wie ich lebe, damit ich meine Handlungen und mein Leben prüfe. Prüft euer Leben und schaut auf die, die noch unglücklicher sind, als ihr es seid. Und beneidet nicht die Reichen, die sind viel unglücklicher, als ihr denkt. Das wahre Glück besteht darin, dass man mit reinem Herzen vor Gott und der Welt lebt, mit einem reinen Gewissen, frei von Sünde. Liebt Gott und seid ihm untertan. Wenn ihr am Montag zur Arbeit kommt, werdet ihr meine Worte besser verstehen. Gott segne euch.
Als Herr Hardy seinen Platz verließ, war es nicht nur eine schwarze, schmierige Hand, die ihm entgegengestreckt wurde, mit den Worten, Gott segne euch, Herr. Herr Hardy war den Tränen nahe. Er ging ins Büro und die riesigen Maschinen wurden in Gang gesetzt. Aber die Menschen, die sich über die Werkbänke beugten, fühlten das beschleunigte Schlagen ihrer Herzen, wenn sie sich an das bleiche Gesicht und an die warmen Worte des Menschen erinnerten, der endlich nach einem Vierteljahrhundert mit ihnen gesprochen und sie Brüder genannt hatte. O Robert Hardy, du hast viel verloren, um zu lieben und geliebt zu werden. Bei all deinem Reichtum warst du ein armer Mann. Der siebente Tag. Der Sonntag ist gekommen, der letzte Lebenstag auf Erden für Herr Hardy. Nach dem allgemeinen Gebet ging die ganze Familie, außer Clara und Alicia, in die Andacht. Der Pastor predigte über die Verse 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 10. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf das ein jeglicher empfange, wie er gehandelt hat bei Leibesleben, sei es gut oder böse. Herr Hardy glaubte, dass der Pastor nur zu ihm spreche. Er sprach von denen, die bereit sind, von dem Angesicht Gottes zu erscheinen, die den Tod nicht fürchten, und auch von denen, die vor dem Ewigkeitsrichter mit Furcht und Zittern erscheinen müssen. Der Pastor rief alle auf, bereit zu sein zur Begegnung mit ihrem Erlöser in der Ewigkeit. Herr Hardy hörte zu und wunderte sich, dass er früher die Predigten des Pastors langweilig gefunden hatte. Nach dem Gottesdienst ging er zum Pastor und dankte ihm für die Botschaft. Dann ging er nach Hause und verlebte den ganzen Tag mit der Familie. Die Zeit verflog schnell. An diesem bedeutsamen Abend wurden holde, liebenswürdige Worte gesprochen. Es wurden viele Anweisungen gegeben, Ermunterung, stille Gebete und Tränen. Es ist schwer, alles durch Worte mitzuteilen, und es kann sich nur der vorstellen, der Ähnliches erlebt hat. Nach 11 Uhr erwachte Clara und begann laut zu sprechen.
»Papa, Mama, wo bin ich gewesen? Was habe ich nur alles geträumt? Wo seid ihr? Wo bin ich?«
Die Mutter begab sich mit Tränen zu ihr. Clara kam zu sich. Sie erinnerte sich an des Vaters Traum und an die Entgleisung des Zuges. Freudig und glücklich schaute sie auf die vertrauten Gesichter des Vaters, der Mutter, der Schwester und der Brüder. Alle, außer der Vater, hatten das Herannahen der Mitternacht vergessen. Er kniete nieder, dankte Gott für die Genesung der Tochter, stand dann auf und fragte ruhig:
»Hört ihr es nicht?«
Sein Gesicht war bleich, aber es spiegelte eine Ruhe wider. Er küsste Clara, umarmte seine Söhne und Töchter, drückte seine Frau an sich, kniete dann nieder und flüsterte ein Gebet. Die Uhr schlug Mitternacht. Der letzte Schlag verhallte in der Luft. Robert Hardy erhob sich nicht mehr von den Knien. Seine Seele, befreit von der leiblichen Hülle, schwang sich zu ihrem Schöpfer empor. So endete der siebte Tag und somit auch das Leben des Herrn Hardy auf Erden. Er durfte nun den schauen, dem er so fest vertraut hatte. Dieses Ereignis hatte zu seiner Zeit viel Verwirrung in Amerika angerichtet und viele Doktoren waren gezwungen, ganze Traktate über eine Kraft, scheinbar eine Selbstbeeinflussung, zu schreiben. Der Schreiber dieser Erzählung, Nekrosch, schrieb sie mit Gebet, damit der Heilige Geist die schlafenden Seelen von der verderbenden Gleichgültigkeit wecken möge und ihnen den wahren Sinn des Lebens auf Erden für die Ewigkeit zeige. In Offenbarung 2,5 lesen wir: Gedenke, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Wo aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Liebe Brüder und Schwester, verehrte Freunde, Robert Hardy hatte zwar nur 7 Tage, um sich auf die Begegnung mit dem Schöpfer vorzubereiten. Wir aber wissen, weder Tag noch Stunde, wann wir in die Ewigkeit abgerufen werden. Der Herr spricht: Bald komme ich zu dir. Ein jeder bedenke es heute. Wo wirst du in der Ewigkeit sein?